alles aus einer Hand. Bei der Richter GmbH und Co. KG. Seit über 33 Jahren Ihr zuverlässiger Ansprechpartner für moderne Badgestaltung und effizientes Heizen. In der 400 Quadratmeter großen Ausstellung sind Ihre Wünsche zum Greifen nah. Schauen Sie vorbei bei der Richter GmbH und Co. KG. Ihrem Partner für Heizung und Bäder. Richter-Reinheim.de.
Ein Geschäftsmann liegt tot im Hausflur. Mit dieser Zeitungsüberschrift beginnt ein Kriminalfall mit vielen Wendungen. Es geht um eine junge Geliebte, einen reisenden Engländer und um ins Ausland transferiertes Vermögen. Ach ja, und natürlich auch um einen brutalen Mord, der sich in einem beschaulichen Teil des Odenwalds abgespielt hat.
Abgrundtief. Der True Crime Podcast der VRM.
Und damit herzlich willkommen hier bei Abgrundtief. Ich darf euch auch heute wieder einen spannenden Kriminalfall vorstellen, aber zuerst mal mich selbst. Mein Name ist Thomas Schmidt, ich bin Digitalreporter bei der VRM und euer Host. Unsere heutige Folge, ihr habt das schon im Intro gehört, die ist ein ganz schönes Hin und Her. Denn das war auch 2009 der Fall, als plötzlich eine Leiche in Fürth-Ellenbach gefunden wurde. Ellenbach ist dabei ein Ortsteil der Gemeinde Fürth, die sich östlich von Heppenheim im Landkreis Bergstraße befindet. Und das ist jetzt nicht unbedingt ein Ort, an dem viel los ist, geschweige denn an dem Gewaltverbrechen oder gar Morde passieren. Der 514 Seelenortsteil ist ein eher gemütliches Örtchen, wie es viele davon im Odenwald gibt. Aber, das erlebt man dort 2009, das schützt natürlich nicht davor, dass sich auch dort ein furchtbares Verbrechen ereignen kann. Und so ganz untypisch für das dörfliche Zusammenleben ist die langsame Geschwindigkeit, mit der sich die Nachricht vom Tod eines Geschäftsmannes im Ort verbreitet. Und auch die Ermittlungen der Polizei vor Ort gehen fast schon unbemerkt vonstatten. Es ist wenig bekannt über den Mann, der in diesem Haus gelebt hat. Er hatte wenig Kontakt zu den anderen Dorfbewohnern, soll das Haus von seiner Mutter geerbt haben und bis zur Trennung im September gemeinsam mit seiner Frau in dem Haus gewohnt haben. Das heißt, er wohnte da anschließend noch rund 3 Monate alleine. Also niemand sonst da, der etwas bemerken könnte, niemand da, der ihn finden könnte. Dass dennoch etwas nicht stimmte, merkte oder vermutete eine Mitarbeiterin, als der Chef nicht auf einen Anruf reagierte, auch später nicht zurückrief. Am 18. Dezember sollte er eigentlich eine Geschäftsreise nach Malaysia antreten, doch weder geht er ans Telefon, noch hat er am Flughafen eingecheckt und das passt so gar nicht zu dem Mann, den alle als sehr zuverlässig beschreiben. Die Mitarbeiterin vermutet daraufhin, dass der 59-Jährige einen Herzinfarkt erlitten haben könnte, denn er hatte wohl mal so etwas angedeutet, dass er herzkrank ist. Man geht zuerst also mal von einem Unfall oder einem medizinischen Notfall aus und das sagt sie so auch der Polizei und dass die doch mal schauen sollen, dass es dem Mann gut geht. Und das tut die Polizei dann auch. Die Beamten finden den Mann gegen 7 Uhr morgens im Flur seines Hauses in Fürth-Ellenbach. Er ist schwer verletzt, das sieht man gleich und auch von Weitem. Als sie sich nähern, lässt sich das dann auch etwas konkretisieren und lokalisieren. Er hat schwere Kopfverletzungen, deutlich sichtbar und dann wird auch klar, der Geschäftsmann lebt nicht mehr. Zunächst denken die Polizisten nicht unweigerlich direkt an ein Verbrechen. Die schweren Verletzungen könnten ja auch die Folge eines Sturzes sein und dieser Sturz könnte wiederum auch die Folge eines Herzinfarktes sein. Aber als die Leiche dann untersucht wird, da wird dann auch klar, hier liegt eindeutig ein Fremdverschulden vor. Der 59-Jährige ist Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Und das ist dann auch erstmal das Einzige, was nach außen kommuniziert wird. Man will kein Täterwissen offenbaren und gründet recht schnell eine 10-köpfige Sonderkommission. Denn die Spurenlage vor Ort, die scheint jetzt nicht die beste gewesen zu sein. Nutzen wir diesen Punkt aber erstmal, um uns mit dem Opfer zu beschäftigen. Wer war dieser 59-Jährige, von dem immer als Geschäftsmann gesprochen wird, der am 18. Dezember 2009 tot in seinem Haus gefunden wird? Nennen wir ihn einfach mal Marco S., obwohl er eigentlich anders heißt. Marco S. ist verheiratet, hat 3 Kinder und hat 20 Jahre in Malaysia gelebt. Er hat da viele Kontakte geknüpft, die ihm später noch einmal sehr wertvoll sein werden. Von dort aus ist er mit seiner Familie zunächst nach Großbritannien gezogen. Dort hat er unter anderem gleich mehrere Pubs betrieben und diese Kontakte, die er aus Asien mitbringt, die werden anschließend gebraucht, denn er gründet eine Firma in Wallau bei Heidelberg, die eben diese Geschäftskontakte vermitteln sollte. Wenn also jemand aus Deutschland oder sonst wo in Südostasien einen Kontakt braucht, weil er Produkte oder Material beziehen, sich dort etwas aufbauen will oder was auch immer, dann vermittelt Marco S. und seine Frau Salina M. eben einen Kontakt oder fragen bei ihren Kontakten nach, ob jemand einen kennt oder jemanden empfehlen kann. Salina M. wurde 1964 in Malaysia geboren, hat dort auch 1982, also mit gerade mal 18 Jahren, Marco geheiratet und vorher auch dort kennengelernt. Und jetzt sind sie nicht nur Ehe, sondern auch Geschäftspartner. Das scheint auch ganz gut zu laufen. Fast 800.000 Euro Umsatz hat die Firma 2009 generiert. Marco selbst soll 90.000 Euro Jahresgehalt als Geschäftsführer bezogen haben. So sagt es zumindest der Steuerberater des Toten. Ehemalige Mitarbeiterinnen hingegen sprechen sogar von 1,2 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Aber wie kommt diese Abweichung zustande? Richtig, indem einfach nur ein Teil des Geldes beim Finanzamt angegeben und ein anderer steuerfrei eingesackt wird. Die Mitarbeiterinnen hingegen haben über schlechte Bezahlung geklagt, 400-Euro-Jobs und Boni an der Steuer vorbei. So kann man natürlich auch Reichtum anhäufen, aber ob es bei den Verbrechen hier um Reichtum, Rache oder ganz was anderes ging, das wissen wir hier an diesem Punkt ja noch gar nicht. Neben diesem Kontaktvermittlungsgeschäft versuchten sich Marco und Salina auch im In- und Exportgeschäft, betreiben ein Café und, naja, bis zu seinem Tod dann die Sache mit den Geschäftskontakten und damit endlich dem wohl richtigen Business für sie. Ansonsten sind es, ja, sehr verschiedene Aussagen, die über ihn getroffen werden. Die einen fanden ihn und seine Familie sehr nett, die anderen bezeichnen ihn als impulsiv und eher streitsüchtig. Letzteres sagt zumindest auch seine Stiefschwester über ihn. Sie ist seine Nachbarin und da gab es wohl des Öfteren Streit über die Wegerechte. Klingt jetzt eher kleinkariert und passt vielleicht daher auch in diese dörfliche Szenerie, aber das ist nicht der einzige Streit, den Marco S. in seinem Leben beschäftigt. Deutlich schlimmer ist der mit seiner eigenen Frau, mit Salina. Der Weg für diesen Streit, der darin endet, dass Salina die Scheidung will, der wird schon im Jahr 2006 geebnet, wenn man so will, denn da werden in der Firma in Malaysia zwei junge Frauen eingestellt. Und mit einer der beiden, einer 24-Jährigen, beginnt Marco eine Affäre. 2007 trennen sich Marco und Salina. Er hatte wohl noch die Idee, ja, dann habe ich halt eine Geliebte, aber du bleibst meine Frau, aber so eine Ehe zu dritt, die kommt für Salina nicht in Frage. So sind die beiden zwar noch Geschäftspartner, noch verheiratet, aber schon längst kein Paar mehr, als Salina 2008 einen Briten kennenlernt. Er ist Ingenieur und noch im selben Jahr zieht sie mit den Kindern nach England und will sich dann auch recht bald von Marco scheiden lassen. Marco hatte, das haben wir ja schon gehört, eher wenig Kontakt zu den Bewohnern von Ellenbach. Nach der Trennung von seiner Frau ist er dann mehr oder weniger ganz weggebrochen. Nur im Vorbeifahren aus dem Auto, da habe er noch gegrüßt, sagen die Nachbarn über ihn. Die Scheidung also, die hat Marco nicht mehr erlebt. Er stirbt als zwar getrennt lebender, aber noch verheirateter Mann. Es hat sich nämlich alles ein wenig hingezogen. Salina wollte mehr, als er bezahlen wollte. Und für sie ist es ja eine doofe Situation, also doof ohnehin, aber vor allem finanziell ist es ein harter Schlag, sich von ihrem Ehemann scheiden zu lassen. Emotional hingegen, die wohl einzig richtige Entscheidung, die sie treffen kann, schon lange vor 2008 hat sie irgendwann mal zu ihm gesagt, ein Ende der Ehe ist eines der schlimmsten Ereignisse, das sie sich vorstellen kann. Und das meinte sie nicht aus emotionalen Gründen. Aber das ist dann schon etwas her. Jetzt braucht es keine Scheidung mehr, denn Salina M. ist jetzt Witwe. Seit wann genau sie das ist, das können die Ermittler gar nicht so genau bestimmen. Im Laufe des vergangenen Freitags, heißt es, ein paar Tage nach der Tat. Denn weil in Marcos Haus eine Fußbodenheizung verbaut war und das Verbrechen findet im Dezember statt, da ist die natürlich auch eingeschaltet gewesen, da kann man den Todeszeitpunkt gar nicht so genau eingrenzen, wie das eigentlich möglich wäre. Hinzu kommt, dass auch die Terrassentür geöffnet war, so ist die Leiche bis zu ihrem Auffinden ja relativ wechselhaften, inkonstanten Temperaturen ausgesetzt, ein eisiges Lüftchen über die Terrassentür und Wärme von unten von der Heizung. Das macht es dann auch erst einmal recht schwer zu sagen, ob der Mann sofort tot war oder noch lange gelebt hat, bevor er seinen Verletzungen erlegen ist. Und generell sind auch alle Motive noch möglich, zum Beispiel ein möglicher Raubmord. Aber es muss erstmal noch ermittelt werden, ob und was eventuell entwendet worden ist. Und dann ist da ja auch noch die Frage, wie sich der Täter Zutritt zu Marcos Haus verschafft hat. Ich habe es ja eben schon gesagt, die Terrassentür stand offen. Darüber hinaus entdeckt man aber erstmal keinerlei Einbruchsspuren. Also entweder stand die Tür ohnehin schon offen und da ist dann jemand reingekommen oder Marco hat dem Täter sogar selbst die Tür aufgemacht. Vielleicht kannten sich Täter und Opfer ja auch. Also ganz schön viel Konjunktiv und ganz schön viel vielleicht in diesem Fall. Und so unwissend wie wir jetzt sind, so bleibt es auch erstmal eine ganz schön lange Zeit. Zur Erinnerung, das Verbrechen passiert am 18. Dezember 2009 und erst am 9. März 2010, da kommt endlich Bewegung in die Sache. Polizei nimmt Verdächtigen fest, das titelt das Odenwälder Echo damals. Und dieser Verdächtige, das ist ein 43-jähriger Brite. Die Beamten sind durch Ermittlungen im privaten Umfeld des Toten auf ihn gekommen. Gegen ihn wird Haftbefehl erlassen. Außerdem in Untersuchungshaft Salina M. Ihr wird Strafvereitelung vorgeworfen, denn jetzt kommt's, der mutmaßliche Mörder von Marco S. ist gleichzeitig auch Salinas neuer Lebensgefährte. Und dem hatte sie für die Tatzeit wohl ein falsches Alibi gegeben und, naja, muss sich deshalb jetzt wegen Strafvereitelung verantworten. Aber zu dieser Zeit muss sie sich auch wegen etwas anderem vor Gericht verantworten, denn am 3. März versucht Salina, etwas vom Reichtum ihres Mannes zu retten. Ihm gehörten immerhin 98% des Geschäftskapitals und ihr nur 2. Naja, jedenfalls hat sie an jenem Tag versucht, in Weinheim durch das Abgeben von 2 bereits ausgefüllten Überweisungsträgern jeweils 50.000, also insgesamt 100.000 Euro vom Geschäftskonto auf ihr privates Konto in England zu überweisen. Infolge der Ermittlungen hat man den Transfer dann aber gestoppt und das Geld blieb erst einmal da, wo es war, auf dem Firmenkonto. Und wenn man Gesellschaftsvermögen auf ein Privatkonto transferieren will, dann ist das Untreue. Kann man halt nicht so einfach so lustig hin und her schieben, obwohl den Gedanken kann man ja noch nachvollziehen. Immerhin fürchtet Salina, dass Marco das ganze Geld seiner Geliebten vermachen wird und was nicht auf dem Konto ist, das kann man ja auch nicht vererben oder so ähnlich. Sie hat nämlich, so sagt sie zumindest vor Gericht, bemerkt, wie Firmengelder von ihrem Mann auf Konten nach Malaysia transferiert wurden. Ihre Vermutung fiel dann direkt auf die Geliebte ihres Mannes dort, dass da das ganze Geld hingeht und sie sagt dann wörtlich, dass sie nicht mit leeren Händen dastehen will. Und dann eben überwiesen. Wie gesagt, kann man alles verstehen, zumal sie, wie sie sagt, zumindest maßgeblich zu den Geschäftsbeziehungen beigetragen hat, aber erlaubt ist es deswegen trotzdem nicht. Am Ende stehen darauf 2 Jahre Bewährungsstrafe. Nun aber zurück zu unserem Mordfall. Sollte sich der Verdacht gegen den dringend tatverdächtigen Briten erhärten, wird dessen Strafe wesentlich höher ausfallen, denn mit Bewährung wird der wohl nicht davon kommen. Und Salina kommt erst einmal auch nicht davon, denn trotz ihrer Bewährungsstrafe bleibt sie nach dem Urteil erst einmal in Untersuchungshaft. Der Prozess gegen ihren Lebensgefährten, der beginnt dann am 18. Januar 2011. Und bis der losgeht, sickern auch nach und nach mehr Details durch, wie der Brite denn in das Visier der Ermittler geraten ist. Nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft ist das fast schon wie eine Dienstreise abgelaufen. Auftragskillermäßig also. Der Mann steigt in Bristol in ein Flugzeug nach Amsterdam, nimmt sich dort nach der Landung einen Mietwagen, fährt aus den Niederlanden ins hessische Ellenbach, begeht einen Mord und reist dann auf dem gleichen Wege umgekehrt wieder zurück. So zumindest die Theorie, die es jetzt in die Anklage gegen den 44-Jährigen geschafft hat. Da sich Täter und Opfer gekannt haben, hat Marco seinen Mörder wohl ins Haus gelassen, was auch erklärt, warum keine Einbruchs- oder Kampfspuren entdeckt worden sind. Im Hausflur soll der Brite dem Geschäftsmann dann mindestens 7-mal mit einem stumpfen Gegenstand auf den Kopf geschlagen haben. Marco geht blutend zu Boden und stirbt dann an seinen schweren Kopfverletzungen. Aber damit scheint der Job noch nicht getan. Der Mörder soll daraufhin noch 2 Laptops, eine Herrengelenkhandtasche und 23.000 Euro an Bargeld an sich genommen haben. Am 18. Dezember geht es dann wieder zurück nach Großbritannien. Aber wieso? Weil sich Marco scheiden lassen wollte? Das Ehepaar lebt zu diesem Zeitpunkt ja nicht erst seit gestern getrennt und Salina hat ja mit dem jetzt Angeklagten auch einen neuen Lebensgefährten. Das ist irgendwie noch alles ziemlich dünn. Was die Staatsanwaltschaft dann aber als mögliches Motiv anführt, na klar, wie so oft, das Geld. Denn Marco hatte Salina zwar auch nach der Trennung weiterhin finanziell unterstützt, nach einer möglichen Scheidung habe er die Zahlungen allerdings stark einschränken wollen, wie es heißt, und von den bisherigen Unterstützungen könnte auch der Angeklagte profitiert haben, der seit März 2010 in Untersuchungshaft sitzt. Aber der sagt zum Prozessauftakt erst einmal gar nichts. Stattdessen bekommt auch er die Theorie der Staatsanwaltschaft zu hören, die wird da auch noch konkreter. Dieser stumpfe Gegenstand, mit dem er Marco mindestens 7-mal auf den Kopf geschlagen haben soll, das sei wohl ein Bilderrahmen gewesen. Und auch Salina macht vor Gericht von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Aus erster Hand wird es also wohl erst einmal nichts zu hören geben. Und so sind es die Nachbarn und die Haushälterin des Toten, die jetzt so ein bisschen was erzählen. Aber auch nichts, was jetzt für den Fall auf den ersten Blick super interessant sein könnte. So hätten Nachbarn Marco S. zuletzt am Abend des 17. Dezember gesehen, wie er Mülltonnen an die Straße gestellt hat. Und dass S. auch während der Ehe mit Salina öfters mal Besuch von Frauen in extrem hohen Stöckelschuhen und kurzen bunten Röcken gehabt habe, die jetzt eher nicht nach Geschäftskontakten ausgesehen hätten. Dazu äußert sich auch die Haushälterin des Toten, bestätigt bei Gericht erst noch einmal, dass die Ehe ihres Arbeitgebers 2008 gescheitert war und dass Salina M. im Januar zeitweise nach England gezogen war. Außerdem soll Marco ein vorsichtiger Mensch gewesen sein. Er hätte einen Fremden nicht einfach so in seine Wohnung gelassen. Und sie schildert, dass ihr einiges aufgefallen war, nachdem sie mit der Polizei nach dem Mord noch einmal durch die Wohnung gegangen ist. So war das Bett des Geschäftsmannes nicht abgezogen, was er eigentlich immer vor einer Reise getan habe. Diesmal aber nicht, und auch habe sie seine elektrische Zahnbürste im Wohnzimmer entdeckt, was auch so schon ungewöhnlich genug wäre, sie da zu positionieren, und der Haustürschlüssel habe von innen in der Haustür gesteckt, was Marco S. ebenfalls noch nie so gemacht habe. Also ja, alles kleine Details, aber so richtig bahnbrechende Erkenntnisse, an die gelangt man am ersten Prozesstag nicht. Vor allem natürlich, weil sich die beiden Hauptpersonen in dem Fall, Salina M. und ihr Lebensgefährte, auch weiterhin nicht äußern wollen. Mehr erhofft man sich da schon vom zweiten Verhandlungstag am 19. Januar 2011, denn da äußert sich ein Rechtsmediziner zur genauen Todesursache und zu den Verletzungen von Marco S. Die Todesursache lautet Schädel-Hirntrauma und Ersticken durch eingeatmetes Blut. Marco hat eine doppelte Jochbeinsprengung erlitten, Blutergüsse in den Augen und einen Schädelbasisbruch der mittleren Schädelgrube. Also wow, das muss man erstmal sacken lassen, wie übel der Mann zugerichtet worden ist. Die schweren Verletzungen haben dann auch noch zu einem Hirnödem geführt und zu Schädelblutungen. Und dabei, so der Mediziner, sei das Problem, dass wegen des Schädelknochens kein Platz für Blut im Gehirn ist. Puh. Also ziemlich heftig und letztendlich dann auch die Ursache, die das Ersticken herbeigeführt hat. Wesentlich leichter zu verdauen ist da, was die Stiefschwester des Toten erzählt. Sie hatte kein gutes Verhältnis zu Marco, wir erinnern uns wegerecht und so, aber sie kann etwas Wichtiges beitragen, denn sie erzählt, dass der Brite am Tattag an Marcos Haus gesehen wurde. Er sei zur Haustür und habe geklingelt, aber da hat ihm niemand aufgemacht. Sie hat das nicht selbst beobachtet, aber da habe ihr entweder einer der Verteidiger oder die Witwe, also Salina M., ihre Schwägerin, etwas von erzählt. Und noch mehr hören sagen, von der Schwester des Angeklagten habe sie dann auch noch erfahren, dass der Brite dann in den Odenwald gefahren sei, um an den Vater zu appellieren, dass der noch einmal mit seinem schwerkranken Sohn Kontakt aufnehmen soll. Bleiben wir aber noch bei der Stiefschwester. Die hat natürlich trotz einiger negativer Worte über den Toten auch ein Interesse daran, dass der Fall aufgeklärt wird. Aber dass der Angeklagte ein Mörder ist, das glaubt sie nicht. Sie sagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass die beiden einen Menschen etwas zuleide tun, sagt sie über den Briten und über Salina M. Aber dass jemand ihrem Stiefbruder an den Kragen will, das kann sie sich schon vorstellen. Sie hat den Tod von Marco S. als möglicherweise vorprogrammiert gesehen. Sagt sogar, dass ihr Stiefbruder außerhalb seiner Wallauer Firma in kriminelle Machenschaften verwickelt gewesen war. Er war ja ständig auf der Flucht und hatte Angst, dass ihn seine Gläubiger finden, sagt sie vor Gericht. Aber was nehmen wir jetzt für die Schuldfrage mit? Die Stiefschwester des Toten kann sich nicht vorstellen, dass der Angeklagte der Täter ist, okay. Und sein Verteidiger, der vermutet, dass man ihn jetzt vor Gericht gestellt hat, weil sich kein anderer gefunden habe. Ja, das liegt häufig in der Natur der Sache, dass der Anwalt seinen Mandanten da rausboxen will, klar. Aber es gäbe auch Anhaltspunkte, warum das in diesem Fall so stimmen könnte. So kann der Brite es gar nicht gewesen sein, weil er am 17. Dezember, also dem Tattag, gegen 23 Uhr von Amsterdam aus mit seiner jetzigen Verlobten Salina M. telefoniert habe. Für viel wahrscheinlicher hält es der Verteidiger, dass Marco Opfer eines Einbrechers wurde. Eine frühere Mitarbeiterin hatte vor Gericht über Einbrüche in die Firma, das Haus und das Auto des Toten berichtet, hatte diesmal einen Eindringling auf frischer Tat ertappt und dadurch kam der Angriff zustande. Möglich, aber Indizien oder gar Beweise dafür gibt es keine. Ein Beweis, dass der Angeklagte tatsächlich im oder am Haus des Toten war, sollen jetzt Hunde erbringen bzw. erbracht haben. Vor dem Haus von Marco S. haben die Hunde eine Spur verfolgen können. Und die führte bis in eine Gewahrsamszelle der Heppenheimer Polizei, in der der Angeklagte kurzzeitig gesessen hatte. Aber das lässt die Beteiligten vor Gericht dann doch etwas zweifeln. Man geht da eher von einer Zufallsspur aus. Zumal der Angeklagte zuvor schon einmal in dem Haus in Ellenbach gewesen war, um mit Marco über die Scheidung zu sprechen. Der Vorsitzende Richter Volker Wagner sagt dazu, die Vorstellung, dass das funktioniert, das fällt mir schwer. Denn selbst anerkannte Leichen- und Sprengstoffhunde würden immer wieder Fehler machen. Ein Rechtsmediziner sagt, dass es zu dem Thema Mantrailing, so nennt man das Aufspüren durch die Hunde, einfach kaum wissenschaftliche Studien gebe und die Verteidigung befürchtet ein Zufallsergebnis, da man nicht wisse, welchem Duft der Hund jetzt gefolgt sei und wie alt die verfolgten Abschnitte jeweils gewesen seien. Und um die Wirksamkeit und vor allem auch die Beweiskraft von Mantrailing-Hunden gab und gibt es immer wieder Diskussionen. 2018 hat dann eine Studie der Uni Leipzig für Aufsehen gesorgt, denn die hatte gezeigt, hey, in 98% der Fälle nehmen die Tiere die richtige Geruchsspur auf. Das war erst einmal eine super Nachricht, jetzt kann man die Ergebnisse auch vor Gericht verwerten, doch es wurde Kritik an den Ergebnissen laut. Die Uni leitete ein Prüfverfahren ein, es wurde wieder kritisiert, das führte dann sogar dazu, dass der Urheber der Studie die Leipziger Uni verklagt hat. Also lassen wir erst einmal so stehen, Fakt ist, dieses Ergebnis, das man damals 2011, ja auch schon Jahre vor der Leipziger Studie vor Gericht präsentierte, das konnte jetzt niemanden so richtig überzeugen. Also müssen weitere Personen in den Zeugenstand. Am 25. Januar auch die 27-jährige malaysische Geliebte des Opfers. Sie war die Managerin der Zweigstelle der Firma in Malaysia, eingestellt von der Frau ihres dann später Geliebten. Sie sagt, wenn die Scheidung durch war, dann wollten die beiden heiraten. Einmal im Monat besuchte sie ihren Freund in Deutschland, ansonsten ja, erzählt sie noch ein bisschen was. Interessant wird es dann aber, als sie von dem Haus in Ellenbach erzählt. Ihr Freund habe ihr erzählt, dass er Bargeld hinter Gemälden verstecke. Und nach dem Mord seien einige Bilder aus dem Haus verschwunden gewesen. Hat der Täter also gewusst, dass nicht nur die Gemälde viel wert sind, sondern auch dahinter etwas Wertvolles schlummert? Um diese Zeit sogar mehr als üblich, denn Marco wollte über Weihnachten wieder nach Malaysia fliegen, hatte dafür schon 23.000 Euro abgehoben, die seit dem Mord verschwunden sind. Generell wird mit der Freundin des Toten viel über Geld gesprochen. Etwa, dass Marco 40.000 Euro in ein Café in Malaysia investiert hat. Ein Café mit deutschen Spezialitäten in Malaysia, betrieben von seiner Frau. Und dass er schon 24.000 Euro für ein gemeinsames Haus angezahlt habe. Und dass das Geld, das Marco an die Zweigstelle seiner Firma in Malaysia überweisen wollte, immer direkt an seine Geliebte ging. Denn Marcos Frau wollte der Malaiin keine Kontovollmacht erteilen. Das, was man da im Gerichtssaal zu hören bekommt, das hilft alles, um ein klares Bild zu zeichnen. Wer war Marco S.? Hatte er Feinde? In welche Geschäfte war er involviert? Und wie stand es um sein Liebesleben? Aber bei der Aufklärung hilft es jetzt pauschal so erst einmal nicht weiter. Dass Salina M. die Scheidung wollte, dass Marco eine jüngere Geliebte hatte und dass es in der Trennung und der Scheidung nicht nur um große Gefühle, sondern auch um noch größere Summen Geld ging, das wird aber jetzt auch noch einmal klarer. Die Leute, die etwas sagen können, die bringen also erst einmal nicht den entscheidenden Hinweis. Vielleicht aber die, die es nicht mehr können. Wir haben ja schon gehört, dass die offene Terrassentür und die Fußbodenheizung es den Rechtsmedizinern sehr schwer machen, Informationen etwa über den Todeszeitpunkt ablesen zu können. Und das klingt jetzt ein bisschen nach gut zu wissen, aber warum hängen die sich denn jetzt so an dem Todeszeitpunkt auf? Naja, das kann halt noch ziemlich wichtig werden, wenn es um die Auswertung von Bewegungsprofilen, Telefonanrufen, Flügen und so weiter geht. Mit dem Todeszeitpunkt oder zumindest einem Zeitraum könnte man da wesentlich genauer ermitteln. Also hangelt man sich an verschiedensten Faktoren entlang. Etwa dem Mageninhalt des Toten, der war ziemlich leer, Speisereste in der Küche, nicht benutzte Betten, sowas kann dann schon helfen. Und noch etwas ziemlich Rätselhaftes wird dann thematisiert. Auf der Leiche wird eine 2-Cent-Münze gefunden. Klingt unspektakulär, kann ja irgendwie im Kampfgeschehen da draufgeflogen sein, wie auch immer, sorgt aber zumindest kurz dafür, dass man sich jetzt auch noch mit der chinesischen Mafia, den Triaden, beschäftigt. Denn da werden kleine Münzen gezielt auf die Augen einer Leiche gelegt. Aber wie gesagt, nur kurz, die Beteiligten müssen jetzt zum Glück nicht noch in Richtung der organisierten chinesischen Kriminalität ermitteln, denn die Münze, die auf der Leiche von Marco S. gefunden wird, die wirkt dann doch eher wahllos, zufällig dort und nicht gezielt platziert und auch nicht mal in der Nähe der Augen des Toten. In der Nähe des Toten wurden dann aber einige Holzsplitter gefunden. Die nächsten kleinen Dinge, an denen man eventuell Großes ablesen kann. Blut- oder DNS-Spuren beispielsweise. Und es wird dann auch tatsächlich eine DNS-Spur gefunden und analysiert. Die stammt allerdings von dem Toten selbst. Gut möglich also, dass die Holzsplitter von dem Gemälde stammen, mit dem Marco angegriffen wurde. Nichts lässt sich finden, das auf den Angeklagten als Täter schließt. Keine Faser, kein Türgriff, kein gar nichts. Das klingt erst einmal entlastend für den Briten, aber ein Molekularbiologe des LKA sagt auch, kann auch sein, dass wir entsprechende Hautschuppen einfach nicht gefunden haben. Da haben die auch einfach nicht die Kapazität für zu sagen, wir haben jetzt wirklich alles getestet. Und das macht er bei Gericht auch an einem Beispiel ganz gut deutlich, wie ich finde. Auf der gesamten Kleidung einer Person kann man 10.000 bis 30.000 Spuren sichern. Und als wäre das an einem Untersuchungsobjekt nicht schon unfassbar viel Arbeit, so fügt er dann auch noch hinzu, dass das LKA jährlich rund 70.000 Spuren untersucht. Kann man also mal multiplizieren, was das für ein Ausmaß wäre, das bekommt kein Team der Welt hin. So müssen die Fachleute also immer selbst eine Auswahl treffen, wo finden wir dann mit der größten Wahrscheinlichkeit fremde Spuren. Wie könnte sich die Szenerie hier ereignet haben und welches Geschehen führt zu welchen Spuren? Im Fall von Marco S. habe man die Suche im Oberkörper- und Gesichtsbereich fokussiert, Erfahrungswerte halt. Aber der Tote wird nicht nur nach fremden DNS-Spuren untersucht, sondern auch sein Mageninhalt, rückt dann doch nochmal ins Interesse. Konkret soll ein Toxikologe nach Chloroform suchen, was er in einem Magen in seiner Karriere, wie er sagt, noch nie machen musste. Naja, besondere Vorkommnisse erfordern besondere Maßnahmen oder so. Aber siehe da, er findet was. Es sind dann zwar sehr geringe Mengen, aber sowohl im Magen als auch im Gehirn lassen sich Spuren davon nachweisen. Die sind so verteilt, dass es eher auf einen fehlgeschlagenen Betäubungsversuch hindeutet. Er könnte auch etwas davon verschluckt haben. Es ist nicht einfach, hier weiterzukommen. So sagt auch der Vorsitzende Richter Volker Wagner im Februar 2011, dass das Pflichtprogramm jetzt eigentlich erledigt sei und dass nun, wie erwartet, weitere Ermittlungen notwendig seien. Zum Beispiel rund um die Reise des Angeklagten von Bristol nach Ellenbach. Was man schon hat, sind die Daten, dass der Flug gebucht und das Auto angemietet und am 18. Dezember, also nach 2 Tagen, wieder zurückgegeben wurde. Mit einem Plus von 1068 gefahrenen Kilometern, die der VW Golf bei der Rückgabe auf dem Tacho hatte. Und das kann ganz gut hinkommen. Plant man die Route vom Flughafen bis nach Ellenbach online mit einem Kartendienst, dann beträgt die einfache Strecke rund 500 Kilometer, die 1068 können also ziemlich gut hinkommen für den Hin- und auch den Rückweg. Entlastung könnte der Angeklagte durch das eben schon angesprochene Telefonat erhalten. Es wurde ja behauptet, dass er am 17. Dezember gegen 23 Uhr Ortszeit von Amsterdam aus telefoniert haben soll. Marco S. hingegen wurde letztmalig am 17. Dezember zwischen 19 und 20 Uhr von Nachbarn gesehen, als er die Mülltonnen herausgestellt hat. Das heißt also, dass der Angeklagte ihn allerfrühestens irgendwann kurz nach dieser Zeit getötet haben muss, also sagen wir mal frühestens gegen 19.10 Uhr und selbst dann kann man die 500 Kilometer bis zum Flughafen in Amsterdam, von wo aus das Gespräch stattgefunden haben soll, nicht in unter 4 Stunden zurückgelegt haben. Nur die Telefonverbindungen, die lassen auf sich warten. Und dann gibt die Staatsanwaltschaft für die Auswertung auch noch eine falsche Telefonnummer weiter. Also das läuft nicht wirklich rund und überhaupt beschäftigt die Beteiligten auch noch, welche Daten auf dem iPhone des Angeklagten gespeichert sind. So gehen die Rechtsanwälte davon aus, dass da noch mehr Daten auszulesen sind, die beweisen, dass der Angeklagte nicht in Deutschland war. Aber das sollen jetzt externe Experten übernehmen. Das Handy wird eingeschickt. Aber auch das bringt nicht den erhofften Durchbruch und auch keine Entlastung. Und so kann es dann am 1. Juli 2011 und damit 1,5 Jahre nach Prozessbeginn endlich in Richtung eines Endes, eines Urteils gehen. Oder eher gesagt, es muss in Richtung eines Urteils gehen, auch wenn das jetzt erstmal schwierig erscheint. Es kommt dann trotzdem zum Plädoyer, in dem die Staatsanwaltschaft nicht nur das Strafmaß fordert, sondern bei dem dann auch eine Rekonstruktion der Ereignisse geliefert wird, von denen sie bei allem, was man jetzt so lange gehört und verhandelt hat, überzeugt ist, dass es sich so zugetragen haben muss. Hören wir da also mal rein. Ich zitiere das einfach mal aus dem Bericht des Echos von damals. Am 16. Dezember flog der Angeklagte von Bristol nach Amsterdam und übernahm einen Mietwagen. Einen Tag später sei der selbstständige Maschinenbauingenieur um kurz nach 16:30 in Fürth-Ellenbach vor dem Haus angekommen. Das spätere Opfer, das den neuen Freund der Ehefrau kannte, sei kurz darauf gekommen. Im Hausflur versuchte der Angeklagte, den Mann mit Chloroform zu betäuben, beschrieb die Staatsanwaltschaft die erste Attacke, die aber misslang. Dann hatte er es anschließend also anders versucht. 7 Hiebe mit einem stumpfen Gegenstand. Spätestens um 17 Uhr soll er das Anwesen dann verlassen haben. Im Gepäck 2 Laptops des Toten, 23.000 Euro, die er schon für seine Malaysia-Reise abgehoben hatte, eine Herrenhandtasche und ein Handy. Und dieses Handy hat um 17.12 Uhr auch nochmal geklingelt. Der Brite drückt den Anruf weg und schaltet es anschließend aus. Das ist dann auch die Uhrzeit, zu der das Telefon letztmalig von einem Funkmast geortet werden konnte. Die Tatzeit wurde also deutlich nach vorne verlegt. Aber wie kann das sein? Es gibt ja wohl inzwischen mehrere Zeugen, die das Opfer noch beim Mülltonnen rausstellen gesehen haben wollen. Das soll ja so zwischen 7 und 8 Uhr abends gewesen sein. Eine Zeugin hat sich diese Beobachtung in einen Kalender eingetragen. Der ist aber, als man dann mal auf die Idee kam, dieses Beweisstück zu sichern, mittlerweile entsorgt worden. Damals, kurz nach der Tat, wurde das weder kopiert noch fotografiert und der Beweis damit wertlos. Hinzu kommt bei einer ersten Befragung durch die Polizei, da erinnern sich die Nachbarn an einen Mittwoch, an dem sie Marco gesehen haben wollen. Dann bei Gericht soll es Donnerstag gewesen sein, also handfeste Beweise sehen anders aus und dadurch lässt sich einfach gepaart mit dem nicht bestimmbaren Todeszeitpunkt nicht sicher sagen, ob der Täter es gewesen sein kann und wann. Die Verteidiger sagen trotzdem, das muss doch reichen. Sie fordern Freispruch, denn einen richtigen Beweis, den gäbe es ja nicht. Ja, der Angeklagte war am Tattag in Ellenbach, aber er hat dort niemanden aufgefunden und ist dann wieder zurückgefahren. Alles spricht für einen Raubmord, bei dem der Täter durch die geöffnete Terrassentür ins Haus und damit zu seinem Opfer gekommen ist. Sie bringen, wie passend eigentlich, den Gärtner des Opfers ins Spiel, der ihrer Meinung nach nicht hinreichend überprüft worden sei. Aber diese Theorien sieht das Gericht nicht als wahrscheinlich an. Denn das Urteil lautet am Ende schuldig wegen Mordes. Sie verurteilen den 44-jährigen Briten zu einer lebenslangen Haftstrafe. Er soll den Geschäftsmann aus Habgier getötet haben. Und nur er könne als Täter in Frage kommen, sagt der Richter. Sie rekonstruieren die Reise. Flug von Bristol nach Amsterdam. Mietwagen nach Ellenbach und zurück. Erst versucht er es im Odenwald mit Chloroform, dann mit einer hölzernen Schlagwaffe. Marco hat das überlebt, etwa 1 bis 2 Stunden lang, aber ohne bei Bewusstsein zu bleiben. Ein weiteres Indiz dafür sind SMS, die die Frau des Toten dem Angeklagten geschickt hat. Darin erinnert sie ihn, Ice Scraper und die Icer nicht zu vergessen. Das wertet das Gericht als Code für den Hinweis, vergiss die Tatmittel nicht, also die Schlagwaffe und das Chloroform. Bezüglich der Tatzeit, ja, das bleibt weiter unklar, die lässt sich aber ein bisschen eingrenzen. Es muss vor 17.12 Uhr passiert sein. Um 16.31 Uhr, ganz genau notiert offenbar, war Marco noch in einer Apotheke in Fürth und muss kurz darauf wieder zu Hause angekommen sein. Und somit muss der Brite hinter Gittern. Er verschwindet, der Fall gerät so langsam in Vergessenheit und doch sind wir hier noch nicht wie so oft am Ende mit unserer Folge. Ich meine, Urteil gesprochen, Täter in Haft, was soll da schon noch groß kommen? Naja, hier kommt noch was, denn 3 Jahre nach dem Mord, im Januar 2013, da heißt es dann plötzlich, die Ehefrau des Opfers steht jetzt auch unter Mordverdacht. Ich bin da jetzt im Verlauf der Folge extra nicht drauf eingegangen, weil es einfach noch einen weiteren, der ohnehin schon vielen Handlungsstränge aufgemacht hätte, die ins Leere gelaufen sind. Aber auch schon bei der Verhandlung gegen den Briten war Salina M. mal im Visier. Aber man konnte das damals nicht wirklich festmachen. Jetzt gibt es einen neuen Anlauf, denn sie wurde schwer belastet. Und jetzt kommt's von ihrem mittlerweile ehemaligen Geliebten. Dem Briten, der schon verurteilt wurde und in Haft sitzt. Er hat da wohl erstmal nur abgewartet, ob die Revision zugelassen wird, die gegen seine Verurteilung eingelegt worden ist, aber die wurde verworfen und dann hat er sich dahingehend offenbart und Salina M. angeschwärzt. Und ja, es ging ums Geld und ja, man hätte dann gemeinsam beschlossen und auch geplant, Salinas noch Ehemann zu töten. Und jetzt geht also alles wieder von vorne los. Ein neuerlicher Prozess, um den Mord an Marco S. aufzuklären. Nur dieses Mal sitzt seine verwitwete Frau auf der Anklagebank. Und wieder hört man erst einmal so ein bisschen aus dem Umfeld, dieses Mal Salinas Umfeld, so bezeichnet eine damalige Mitarbeiterin die Ehe der beiden nach außen hin als glücklich. Nur war da diese Begeisterung des Chefs für jüngere Frauen. Eine Begeisterung, die Salina mehr und mehr störte. Zutiefst verletzt und wütend soll sie gewesen sein. Reicht diese Wut, um einen Mordplan zu fassen? Das will man jetzt herausfinden. Unter anderem mit der Schilderung, wie das mit der Festnahme von Salina M. war. Ihr Partner sei, das sagt ein Polizist, der an der Festnahme beteiligt war, sehr beschäftigt damit gewesen, das Haus umzubauen. Sie hatte also schon eine neue Beziehung, aber das geschieht alles so mehr oder weniger der Ordnung und der Vollständigkeit halber. Das wird genauso noch einmal durchgearbeitet, genauso wie der Fundort und die Verletzungen der Leiche. Es wird aber auch nochmal richtig spannend, denn erstmalig äußert sich auch der verurteilte Brite. Der hatte ja im Prozess gegen sich selbst vehement geschwiegen, sagt jetzt aber zuallererst und allgemein, ich war es nicht. Und sagt gleichzeitig, Salina M. hat mich nach Ellenbach geschickt und reingelegt, weil sie gleichzeitig jemand anderen damit beauftragt habe, in dieser Zeit ihren Mann umzubringen. Eine Version, die im Gerichtssaal aber niemand so richtig glauben kann, zumal es dafür auch keine Beweise gibt, die er vorlegen könnte. Was dann aber vorgelegt wird, ist so ziemlich aus dem Nichts das Testament des verstorbenen Ehemanns. Verfasst worden sein soll es am 30. Oktober 2009, also keine 2 Monate vor Marcos Tod. Entdeckt hat es die Schwester des bereits inhaftierten Briten etwa 1 Jahr vor dem Prozess gegen Salina. Es war im Futter einer Handtasche oder eines Koffers der Witwe und regelt den Nachlass des Ermordeten. Darin steht unter anderem, nach meinem Ableben übernimmt meine Frau die Firma sowie das bestehende und zukünftige Vermögen. Außerdem soll das Haus an Salina übergehen und es regelt auch regelmäßige Zahlungen an sie. So soll der monatliche Unterhalt lebenslang an sie übergehen, eine eher ungewöhnliche Formulierung, und auch die Echtheit des Dokuments kann zunächst nicht bestätigt, aber auch nicht abgesprochen werden. Es gibt aber noch so ein paar Aussagen der Schwester, die das vielleicht einordnen. So habe Salina ihr erzählt, dass sie ihren Mann gezwungen habe, wie auch immer sie das angestellt hat, das Testament zu schreiben. Und dass sie ihr mal erzählt habe, dass sie ihren Mann tot sehen will. Dass sie vielleicht einen Hexendoktor in Thailand finden könnten oder aber einen Auftragskiller besorgen. Die Schwester hat das immer als Quatsch abgetan und hat gedacht, die macht Witze. Was sie außerdem sagt, Salina M. hat den Trip des Briten finanziert, also den Flug von Amsterdam nach Bristol. Das will sie auf einem Kontoauszug gesehen haben und das klingt dann schon ein wenig nach Auftragsmord. Und auch die Berufung des Täters in den Zeugenstand führte jetzt nicht gerade dazu, dass sich das Bild von Salina M. vor Gericht besserte. Sie sei zwar ein freundlicher, ein liebevoller Mensch, doch das ändere sich schlagartig, wenn es um ihren Mann gehe. Da sei sie hyperaktiv und aggressiv gewesen. Aber stimmt das auch? Das Gericht hat, was den Tattag angeht, jetzt schon so viele Versionen des Briten gehört, wie das alles abgelaufen sein soll. Warum sollten sie ihm jetzt glauben? Und wie war das, als er damals in U-Haft verhört wurde? Hat er da die Wahrheit gesagt? Schwer zu sagen, aber auch da hat er gesagt, sie möchte ihren Mann tot sehen. Das sagt eine Polizistin aus, die bei der Vernehmung dabei war. Und auch da erzählte er die Version von der vermeintlichen Falle, dass Salina ihn nach Ellenbach geschickt habe und jemand anderen mit dem Mord beauftragt habe, sodass es dann für alle so aussehen würde, als wäre er der Mörder. Und er war auch dort, das hat er ja schon zugegeben, aber er hat dort niemanden angetroffen und sei dann wieder heimgefahren. Allerdings soll das einmal abends und einmal vormittags gewesen sein. Auch die Zahl der vor dem Haus parkenden Autos hat sich bei beiden Aussagen unterschieden. Also auch hier wieder ziemlich fragwürdig die ganze Geschichte. Kurz vor Weihnachten liegt dann auch noch das angeforderte graphologische Gutachten für das Testament vor. In so einem Gutachten schauen sich Experten dann an, ob die Handschrift wirklich zu der Person passt, die laut dem Text vorgibt, das Dokument auch geschrieben zu haben. Und zumindest für die Unterschrift, da sagen die Gutachter, lässt sich sagen, die ist mit überwiegender Wahrscheinlichkeit echt. Bei dem Text bleibt das Gutachten aber eher vage. Es sei nicht entscheidbar, ob mit der Textschrift und dem Geschäftsmann ein Zusammenhang besteht. Also entweder so gut gefälscht oder so schlecht selbst geschrieben, man weiß es einfach nicht. Aber man prüft nochmal nach und einige Zeit darauf kommt ein Graphologe des Hessischen Landeskriminalamts zu dem Schluss, dass auch der geschriebene Text von Marco S. stammen müsste. Aber Das sagt natürlich nichts darüber aus, wie er das aufgeschrieben hat, wenn er es denn war. Freiwillig und aus eigenen Stücken oder unter Zwang. Freiwillig äußert sich dann aber im Februar 2014 erstmals jetzt auch die Angeklagte, Salina M. Sie betont dabei, wie schwer es ihr fällt, auszusagen. Daher verliest ihr Verteidiger ein Schreiben, 77 Seiten ist es lang und es beginnt mit dem Aufwachsen von Salina, ihrer Kindheit und wie sie Marco kennengelernt hat. Über die Hochzeit, Kinder bis hin zu seiner Affäre, die 2007 zur Trennung führte. 2008, also ein Jahr danach, lernt sie dann den Briten kennen, zieht mit den drei Kindern zu ihm und plant dann, sich von Marco scheiden zu lassen. Die Vorwürfe, die der Brite ihr jetzt macht, weist sie als dreiste Lügen zurück. Sie sagt, ich habe mich über meinen Mann häufig wenig freundlich geäußert. Dies insbesondere dann, wenn er androhte, Zahlungen an die Kinder einzustellen und sich nicht mehr um seinen kranken Sohn zu kümmern. Aber dass er getötet werden müsste, das habe sie nie gesagt. Von Mordplänen habe sie nie etwas gewusst. Sie war davon ausgegangen, dass ihr Verlobter 2009 in Holland war, um Käse für ein Exportgeschäft zu kaufen. Trotzdem habe er sie nach dem Mord um ein Alibi gebeten, denn wenn herauskäme, dass er sich zu der Zeit in Amsterdam aufgehalten hätte, würde er möglicherweise verdächtigt werden, habe er argumentiert. Und er habe sich unmittelbar nach der Tat häufig über die Polizei und ob es schon Spuren gäbe erkundigt. Bezüglich des Testaments vermutet Salina, dass es noch in der Mordnacht verfasst wurde. Gedrängt von dem Briten, der kein Deutsch spricht, daher konnte Marco da reinformulieren, was er wollte und es zurückdatieren. Warum es dann zu dem Mord kam, da hat Salina keine Erklärung für. Sie glaubt nicht, dass ihr Lebensgefährte damals mit dem Plan, Marco zu ermorden, nach Ellenbach gefahren ist. Dazu hätte er keinen Grund gehabt, sie jedenfalls bleibt aber dabei, dass sie damit so gar nichts zu tun hat. Dabei wird ihr auch noch einmal vorgehalten, was ihr damaliger Partner über sie gesagt hat. So soll sie gesagt haben, er muss sterben, er kann nicht nach Malaysia gehen, er muss gestoppt werden, koste es, was es wolle. Salina will solche Sätze nie gesagt haben, eine reine Erfindung sei das. Und auch dieses Gegenüberstellen zeigt wieder, wie schwierig es in diesem Prozess ist, die Dinge klar zu bekommen. Der eine sagt das, stimmt nicht, sagt die andere, es war ganz anders, dann wird wieder erzählt, was sich von der Version davor unterscheidet und sich von der nächsten Version wenig später auch wieder unterscheiden wird. Also, wer soll da noch durchblicken? Hilft hier aber alles nichts, am 22. Prozesstag, am 28. März 2014, da wird plädiert, irgendwann muss auch mal gut sein, nachdem dann auch noch der Sohn der Angeklagten geladen war, aber auch nichts beitragen konnte oder wollte, was die Dinge eindeutig klarstellt und in diesem Plädoyer, da heißt es, wir fordern lebenslang. Für die Staatsanwaltschaft hat sich Salina des gemeinschaftlichen Mordes schuldig gemacht. Motiv Habgier, für Staatsanwalt Sebastian Zwiebel passen die Indizien einfach zu gut zusammen. Der Mann hat eine Geliebte, Salina sieht ihre finanziellen Vorteile dahin schmelzen, nur der Tod Marcos hätte weitere finanzielle Abflüsse verhindern können. Beweise für den gemeinschaftlichen Mord waren für Zwiebel, dass die Angeklagte sich bei der Chefsekretärin noch nach den Reiseplänen ihres Mannes erkundigt habe und dass sie sowohl das Flugticket als auch den Mietwagen für den Briten gebucht habe. Da wäre es, Zitat, ja völlig absurd, dass der Verurteilte einen Alleingang unternimmt, bezahlt von den Kreditkarten der Angeklagten. Diese Theorie des Angeklagten, dass ein Dritter Marco S. erschlagen haben könnte und Salina ihn dahin gelockt hätte, in der würde das mit der Flug- und Mietwagenbuchung Sinn ergeben, aber dieser Theorie schenkt eigentlich niemand so richtig Glauben. Für die Staatsanwaltschaft ist es eher der Versuch des Verurteilten, sein Gesicht zu wahren, weil er nach all den Jahren des Lügens nun nicht mehr anders, nicht mehr zurück könnte. Und dieses Plädoyer der Staatsanwaltschaft, das spiegelt sich im Kern auch in der Aussage des Vorsitzenden Richters Philipp Müller wieder, der später sagt, daran gibt es nicht den leisesten Zweifel. Es gab einen gemeinsamen Tatplan. Und so wird auch Salina M. verurteilt wegen Beihilfe zum Mord an ihrem Ehemann Marco S. Auch sie muss lebenslänglich hinter Gittern. Müller sagt weiter, es wäre uns nichts lieber gewesen, als die Angeklagte freizusprechen. Aber die Kammer hatte keine Zweifel an der Schuld der Frau. Die von ihr gebuchten Tickets, der Mietwagen auf ihre Rechnung, das falsche Alibi, das sie ihm schon 2009 gegeben hatte, das Wissen des Täters darum, dass hinter den Gemälden Geld zu finden ist. Sie hat von Anfang an gelogen, sagt Müller, während Salina M. mit gesenktem Kopf anfängt zu schluchzen. Und man könnte und sollte meinen, dass nach zwei Prozessen, mittlerweile 5 Jahren nach dem eigentlichen Verbrechen, das Ganze jetzt vorbei ist, oder? aber weit gefehlt. Mittlerweile ist Selina M. wieder auf freiem Fuß, aber warum? Ich meine, sie wurde ja schon verurteilt damals, 2014, aber während sie in Haft ist, kämpft ihr Anwalt weiter. Der Grund, der schon damals zu Prozessbeginn geprüft werden musste, der Beisitzer im ersten Prozess, in dem auch schon gesagt wurde, die hat doch auch was damit zu tun, das war dann im Prozess gegen sie selbst, der vorsitzende Richter. Man hat das damals, wie gesagt, schon prüfen lassen, ob er deswegen nicht befangen sei, aber nee, hat man da gesagt, das ist er nicht. Befangenheitsantrag abgelehnt, spätere Revision wurde auch abgelehnt, scheiterte am Bundesgerichtshof, aber der Anwalt gibt nicht auf, wendet sich an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg und hat dort Erfolg. Selina M. wird freigelassen und wartet jetzt darauf, dass der Prozess gegen sie neu aufgerollt wird. Das steht noch nicht fest und bis dahin lebt sie ohne Haftbefehl und ohne Gefängnis. Ob sich durch die Wiederaufnahme irgendetwas an ihrer Schuld oder der Beurteilung ändert, schwer zu sagen, aber sie und ihr Anwalt werden sicherlich alles versuchen, damit es so kommt. Das ist aber eine andere Geschichte, denn unsere, die heutige Geschichte, die ist damit vorbei. Ein richtiger Marathon an Beweisaufnahmen und Verfahren. Ich hoffe, ihr fandet das genauso spannend und wunderlich wie ich. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich wirklich sehr über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Das hilft dem Podcast ungemein und kostet euch nur wenige Sekunden. Vielen Dank dafür, danke fürs Zuhören bis zum Ende und damit verabschiede ich mich und sage Tschüss und passt auf euch auf.
Abgrundtief ist ein Podcast der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und Mittelhessen.de. Redaktion Thomas Schmidt, Produktion Luana Schnitzspahn und Mike Dornhöfer. Weitere spannende Audioformate findet ihr online auf dem Nachrichtenportal eurer Region unter Menü Multimedia Podcasts.